Schnittstellenpass, der Podcast zwischen Amateur und Profi mit Marc Agimang und spannenden Gästen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Schnittstellenpass und ich habe heute die große Freude, Johannes Meyer, Teamleiter vom Kinderfußball beim VfL Wolfsburg, bei mir begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Johannes.
Hallo Marc, vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Johannes, du hast eine sehr spannende Aufgabe bei einem sehr spannenden Verein. Ich bin schon richtig gespannt mal wieder, was du zu erzählen hast, aber du kennst den Schnittstellenpass vielleicht schon. Bevor es losgeht, musst du wie alle anderen auch erst einmal durch den Agomat. Bist du bereit für den Agomat?
Los geht's.
Alles klar, dann starten wir direkt mal in den Agomat rein.
Agomat,
falls dir noch kein Begriff ist oder den Zuhörern, entweder oder Fragen, gar nicht lange nachdenken, direkt losschießen. Ich starte. Ronaldo oder Messi?
Messi.
Bier oder Wein?
Bier.
Tor oder Vorlage?
Vorlage.
Malle oder Ibiza?
Malle.
Pep oder Kloppo?
Kloppo.
Huhn oder Ei? Also was war zuerst da?
Ei.
VRR oder kein VRR?
Kein VRR.
Haaland oder Mbappé?
Haaland.
Wer gewinnt die Meisterschaft? Der Angriff oder die Verteidigung?
Die Verteidigung.
Champions League Finale oder WM-Teilnahme?
WM-Teilnahme.
Popcorn oder Nachos?
Nachos.
Sehr gut. Du hast dich sehr gut geschlagen. Das war der Argument für dich. Johannes, nochmal herzlich willkommen. Schön, dass du heute da bist. Vielleicht kannst du ganz kurz mal erklären, wer du bist und was du machst, bevor es zur ersten Einstiegsfrage kommt.
Ja, sehr gerne. Also Johannes Meyer, 35 Jahre alt, bin jetzt seit über 10 Jahren in Profiklubs der ersten und zweiten Liga, um genauer zu sein, bei Hannover 96 fast 6 Jahre und jetzt fast 5 Jahre beim VfL Wolfsburg. Beschäftige mich in allererster Linie seitdem mit Kinder- und Jugendfußball, also dem Nachwuchs. Habe da viel im Nachwuchsleistungszentrum-Kontext gearbeitet und jetzt beim VfL Wolfsburg seit 5 Jahren auch ganz stark in der Basisförderung für den Kinderfußball bis 13 Jahre. Und das ist so mein Hauptthemengebiet, wo ich bisher unterwegs war. Bin da sehr leidenschaftlich dabei und sicherlich auch mit großem Engagement und viel Herz dabei.
Das habe ich so in der Vorberichten bzw. in der Vorarbeit auch schon mitgekriegt. Wir hatten ja auch schon mal Kontakt und du hast mir da auch schon einiges zukommen lassen. Es ist auch sehr beachtlich, also was da alles beim VfL Wolfsburg passiert. Da werden wir gleich drauf zu sprechen kommen. Ich würde dich aber gerne fragen, du bist jetzt schon einige Jahre im Fußball. Wie bist du allgemein zum Fußball gekommen? Und der Schnittstellenpass, der befasst sich ja mit dem Profifußball und auch mit dem Amateurfußball. Und eingehend würde ich dich erstmal fragen, was ist denn Amateurfußball für dich?
Also Amateurfußball ist für mich die Basis für alles, für den Fußball, für das ganze Fußballsystem. Es ist für mich die Grundlage und darauf baut alles auf. Ich sehe das als komplementäres System, das eng alles miteinander zu tun hat. Und für mich als jemand, der auch natürlich viele Jahre im Breitensport und in einem kleinen Verein Fußball angefangen hat, der weiß natürlich auch genau, wie wichtig das ist für unsere Gesellschaft und für das Fußballsystem im Allgemeinen.
Mhm. Wie hat sich's bei dir entwickelt, dass du gesagt hast, hey, ich möchte auch beruflich mich mit dem Fußball verbinden? Wie bist du allgemein zum Fußball gekommen?
Ja, also neben dem, dass ich natürlich, wie viele Hörer sicherlich auch, mit 5 Jahren angefangen habe, Fußball zu spielen. Mein Vater hat Trainer gemacht. Ich habe mit meinem Cousin dann in einer Mannschaft gespielt. Wir waren jeden Tag auf dem Bolzplatz, haben den ganzen Garten umgepflügt. Da gab es keinen einzigen Grashalm mehr, ein eigenes Tor im Garten. So fängt das ja alles an. Und dann geht's natürlich weiter über den Spaß, über die Leidenschaft, über den Teamgeist. Kann man sich dann einfach begeistern, lernt diese ganzen Werte, die der Fußball und der Mannschaftssport dann mitbringt. Und das hat mich dann später auch dazu geführt, dass ich nach dem Abitur mich für ein freiwilliges soziales Jahr im Sport entschieden habe, in meinem Heimatverein. Habe dort dann wirklich von der Trainertätigkeit bis hin zum Rasenmähen alles Mögliche mal gemacht. Bin dann aber doch bei der Trainertätigkeit geblieben. Da hatte ich dann mehr Talent als beim Rasenmähen, muss ich auch ehrlich zugeben. Und habe dann damals hieß es ja noch C-Lizenz Leistungsfußball, heute B-Lizenz 2009 gemacht. Und da war eigentlich so, ja, dieser Funken bei mir übergesprungen, dass ich auch Interesse habe, selber Trainer zu werden und ja, vieles, was ich erlebt habe, was mir positiv in meinem Leben geholfen hat, dann auch an Kids, an Jugendliche weiterzugeben. Und bin dann eben über das FSJ im Sport und viele Kontakte, die man dort knüpfen konnte, vor allem dann auch über den ASC Göttingen, das ist der Trägerverein, der sich in Niedersachsen für das FSJ im Sport einsetzt, dann an die Uni Göttingen gekommen und habe dort Sportwissenschaften und Soziologie studiert. Und durch die Trainerlizenzen lernst du dann natürlich alle möglichen Leute kennen, die im Verband, im Club, in den auch professionelleren Clubs, tätig sind. Und so bin ich dann eben auch zum Niedersächsischen Fußballverband damals gekommen, bin dann auch da so zu Hannover 96 gekommen und durfte dann da meine ersten Schritte im professionelleren Kinder- und Jugendbereich gehen.
Du warst auch beim DFB eine Zeit lang oder hast du ein Praktikum gemacht, wenn ich richtig recherchiert habe? Was hast du da genau gemacht?
Ja, ich war da in der Abteilung Amateurfußball. Das war alles im Jahre, ich glaube 2012, 2013. Habe dann dort, ja, ich sag mal, erste Projekte übernommen, habe mich da für die deutschen Futsalmeisterschaften, die deutsche Beachsoccermeisterschaft, solche Projekte durfte ich da organisieren. Das war natürlich eine große Sache, mal nach Frankfurt in die große DFB-Zentrale zu dürfen und da dann auch zumindest in kleinen Dingen Verantwortung zu übernehmen. Hat mir super Spaß gemacht, hat mich dann auch nochmal bestärkt, dass ich in diesem Sportsektor unbedingt weiterhin arbeiten möchte. Hat mich dann natürlich thematisch vom Beachsoccer und vom Futsal etwas wegorientiert, weil es dann einfach nochmal der Jugend- und Nachwuchsfußball mich noch mehr interessiert hat. Aber trotzdem hat es natürlich in der Organisation und mit dem Thema Amateurfußball, was auch in der Abteilung lag, dann unheimlich viel Interesse bei mir geweckt, weiter in diesen Weg einzuschlagen.
Du hast die Trainerscheine ja gemacht, du hast auch die A-Lizenz, eigentlich ja Schwerpunkt auch Erwachsenenfußball. Wann war für dich dann auch klar, dass du dich eher für den Jugendfußball interessierst, beziehungsweise ja, was begeistert dich denn so an der Ausbildung von jungen Fußballern und Fußballerinnen?
Ja, also eigentlich war es schon die ganze Zeit klar, dass ich im Kinder- und Jugendbereich meine Heimat sehe oder auch meine Passion irgendwie. Ich hab einfach die A-Lizenz noch gemacht, weil das damals nichts Höheres gab also das war 2016, als ich die gemacht habe. Da gab es die A-Plus-Lizenz zum Beispiel noch nicht, die ja dann nochmal sich mehr spezialisiert auf den Nachwuchsbereich. Die Elite-Jugend-Lizenz hatte ich schon 2014 gemacht. Dementsprechend war so vom Jugendbereich, hatte ich schon alles, was man machen konnte. Und die A-Lizenz war zu der Zeit einfach nochmal so ein Zusatz, aber hatte jetzt nicht den Grund, dass ich mich damit in Richtung Herrenbereich groß orientieren wollte. Okay. Da waren ja durchaus auch Elemente drin, die man auch in einer 11 gegen 11 Mannschaft, wenn es jetzt, ich war damals auch für den Bereich U10 bis U15 zuständig, damit ja auch U15 ja auch eine 11 gegen 11 Mannschaft durchaus. Ja, da ging es einfach nochmal weiter, um das Interesse zu verfestigen. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, was mich so an dem Kinder- und Jugendbereich reizt, ja, also für mich ist der Kinder- und Jugendbereich so die Basis von allem, wo man halt unheimlich viel Einfluss auch hat, sei es als Verband oder auch als Club, weil natürlich Kinder und Jugendliche noch am Anfang ihrer Karriere stehen und dadurch kann man natürlich größeren Einfluss wirksam machen, als wenn Leute schon ihre Persönlichkeit voll ausgereift haben und dann praktisch schon feste Strukturen im Erwachsenenalter eingenommen haben. Also wenn man etwas Neues entwickeln möchte oder neue Impulse bei Menschen etablieren möchte, dann geht das, glaube ich, am besten bei Kindern und Jugendlichen. Die sind noch formbarer und stehen eben, wie gesagt, noch am Anfang ihrer Laufbahn und dadurch auch, ja, kann man dafür für ein besseres Morgen sorgen, finde ich immer Also das ist sowas, was mich zum Beispiel sehr motiviert. Und ja, diese kindliche Freude beispielsweise, diese Unbekümmertheit, auch gewisse ja Dinge, die sich später dann erst einschleifen, hat man da halt noch gar nicht. Und es ist noch ein sehr, ich sag mal, unbefangener Bereich, wo man toll arbeiten kann und sehr, sehr schnell auch Erfolge sieht. Das motiviert mich natürlich auch extrem.
Richtig spannend. Die Leute können dich jetzt leider nicht sehen, aber du sitzt an einem sehr, sehr schönen Ort. Ich saß auch schon mal da. Du bist wirklich im Stadion vom VfL Wolfsburg gerade. Ich sehe es jetzt über die Kamera. Du bist beim VfL Wolfsburg der Teamleiter für den Jugendfußball. Was ist konkret deine Aufgabe im Verein und wie muss man sich das vorstellen?
Ja, also genau. Ich bin gerade in der Volkswagen Arena. Hier ist auch mein Büro. Wir dürfen uns hier für die Termine auch mal so eine Loge mieten, um ein bisschen in Ruhe arbeiten zu können. Das habe ich heute gemacht hier für unsere Aufnahme, damit du auch was davon hast und einen schönen Ausblick hast. Ja, meine Aufgabe, meine Rolle nennt sich Teamleiter Kinderfußball, ist eigentlich so entstanden aus der klassischen Fußballschule, kann man sagen. Ich habe vor, hatte ich ja gesagt, 2020 habe ich hier beim VfL Wolfsburg angefangen und seitdem hat sich unheimlich viel getan in dieser Aufgabe. Letztlich kann man sagen, bin ich für den Altersbereich 6 bis 13 Jahre zuständig. Neben der Fußballschule, die, wie gesagt, ursprünglich schon in meinem Team drin war, sind eben weitere Projekte dazugekommen, weshalb dann auch der Name sich von Fußballschule zu Kinderfußball geändert hat. Man könnte sagen, wir sind jetzt die Einheit, die alle Kinderfußballmaßnahmen beim VfL Wolfsburg bündelt, von der Breite bis hin zu den Talenten. Wir wollen extrem auch darauf eingehen, Synergien zu nutzen. Wir haben das Know-how, um mit Kindern, egal welches Leistungslevels, trainieren. Nicht nur der Breite, sondern eben auch der Spitze. Und vor allem wollen wir diese große Breite, die wir haben, wo wir tolle Angebote für haben, dass wir für diese ein paar Prozent talentierte Kinder, die wirklich überdurchschnittlich gut sind, dass wir die auch über diesen Kinderfußballweg hin zur Akademie führen und zum Frauennachwuchs führen, also für Jungs und Mädchen gleichermaßen. Und das geht dann eben beim Nachwuchsleistungszentrum bei den Jungs ab der U12 los mit einer festen Mannschaft. Bei den Mädchen geht es bei der U13 mit einer festen Mannschaft los. Sprich, alles, was da drunter passiert, bilden wir auch im Talentbereich ab, aber kümmern uns auch stark um die Breite, haben also ein großes Schulprojekt, wo wir mit über 1000 Kindern in den regionalen Grundschulen wöchentliche Bewegungseinheiten durchführen. Wir haben unsere Ausbildungszentren, das sind 4 Vereine, wo hauptberufliche Trainer, Ausbilder von uns reingehen, mit den Trainern wirklich intensiv arbeiten, sie fortbilden, begleiten bei ihrer Arbeit, bei der Entwicklung von den Kindern in den Vereinen. Das ist auch, kann man sagen, ein Ersatz dafür, dass wir eben unterhalb der U12 keine Mannschaft mehr haben. Hat man gesagt, wir wollen lieber unsere Region stark machen und aus dieser starken Region, wo viele Kinder Fußball spielen, wo ein gesunder Nährboden für Fußball ist, daraus dann die Besten zu U12 oder in den Folgejahrgängen dann in unsere Leistungsteams überführen. Aber gleichermaßen vor allem halt diese gesunde Basis, deswegen auch Team Kinderfußball, Leistung und Breite gemeinsam wollen wir auch extrem fördern. Deswegen machen wir uns auch diese Mühe, dass wir wirklich in die Grundschulen gehen, um Werbung für Fußball zu machen, um Kinder zu begeistern und um sie für die für die Sache zu catchen, kann man sagen.
Ich habe gesehen, ihr habt eine riesengroße Community, wo ihr, wie du auch schon gesagt hast, versucht auch, ja, den Fußball attraktiv zu machen für eure ganze Umgebung. Jetzt mal ganz provokant gefragt, geht es am Ende des Tages darum, quasi wirkliche Talente schon ganz frühzeitig zu erkennen dadurch? Oder geht es wirklich darum, dass einfach ein Bewegungsangebot für junge Kinder geschaffen wird? Weil das Scouting etc. ist ja nicht nur bei euch jetzt, bei vielen anderen Vereinen fängt ja schon sehr, sehr früh an.
Ja, also, ja, gute Frage. Es ist tatsächlich schon auch beides. Wir wollen natürlich Talente frühzeitig identifizieren und sie begleiten. Es bringt uns aber nicht viel, sie dann zu identifizieren, weil wir wissen ja nicht, wer am Ende davon Profi wird. Bedeutet, wir wollen eigentlich auch eine größere Breite längerfristig mit qualitativ hochwertigem Training begleiten. Und natürlich können wir nur einen gewissen Anteil oder eine gewisse Anzahl von Kindern dann in die Akademie nehmen. Sonst müsste man ja sagen, wir nehmen noch viel mehr Kinder in die Akademie. Und gerade aus dem Grund ist es ja so wichtig, was sonst in der Region passiert. Weil wenn man nur dann gut gefördert wird, wenn man, also die 15 Kinder, die vielleicht zum VfL Wolfsburg in die U12 wechseln, wenn nur die gut gefördert werden in unserer Region, dann haben wir ja ein Problem, weil in der U14 brauchen wir ja 20 Kinder und dann müssten ja 5 andere irgendwo besser gefördert werden als bei uns. Oder ja. Und wenn wir uns dann nicht mit darum kümmern, dass in unserer Region sehr guter Jugendfußball angeboten wird, dann würden wir ja was vertun, würden wir was verlieren. Gerade weil unsere Region jetzt nicht die bevölkerungsreichste in ganz Deutschland ist, müssen wir ja uns gerade umso mehr darum kümmern, weil das fällt ja alles nicht vom Baum. Und wir denken einfach, dass wir hier an dem Standort auch gemeinsam mit Volkswagen natürlich eine hohe Verantwortung haben. Viele der Kinder in der Region haben Volkswagen-Bezug, weil ihre Eltern irgendwie im Konzern oder bei Tochtergesellschaften arbeiten. Von daher sehen wir das auch aus diesem Bezug nochmal aus gesellschaftlicher Sicht eben ganz wichtig.
Ich war schon mal in Wolfsburg, also ich kann es jedem mal empfehlen, also auch die Rahmenbedingungen, die dort geschaffen sind. Ich finde, Wolfsburg ist oft so ein bisschen unter dem Radar. Es sind tolle Bedingungen, die da alle haben, im Profibereich, im Jugendbereich auch. Aber jetzt nochmal drauf zurückzukommen, ihr fangt quasi bei der U11, korrekt, fangt ihr an mit einer Mannschaft oder war es U12?
U12,
genau. Statistisch gesehen, wie viele dieser Spieler schaffen den Sprung in den Profifußball? Von diesen 15 Jugendspielern, die in der U12 anfangen?
Ja, aktuell noch zu wenige. Das kann ich dir sagen. Ja. Es ist natürlich wahrscheinlich unter 1%. Mhm. Wir erzählen aber auch keinem, dass die Zahl höher wäre. Also wir verkaufen hier keine Luftschlösser,
ja.
Sondern das ist ja gar nicht so unser Punkt jetzt vom Team Kinderfußball unbedingt, sondern wir sind ja erstmal dabei, dass wir überhaupt erstmal gute Kids haben, die zu U12 in die Akademie kommen. Das ist ja mehr unsere Aufgabe. Und wie dann die Durchlässigkeitsstufen innerhalb der Akademie sind, das liegt letztlich bei den Kollegen auch. Und ja. Natürlich machen wir uns als Club darüber gemeinsam auch Gedanken. Aber für uns ist erstmal so die Arbeit eine Stufe drunter. Ne? Wir wollen erstmal, dass möglichst viele Kinder prozentual von den Kindern, die es hier gibt in der Region, Fußball spielen, dass sie Sport machen. Weil unser Problem ist ja nicht, dass wir nicht Kinder finden würden, die in der Akademie spielen wollen, sondern wir müssen ja Spieler kreieren aus unserem System heraus, die das auch können und die das auch lange können. Das heißt, wir müssen die Erfolgswahrscheinlichkeit erhöhen über das, was wir tun. Und das machen wir, indem wir die Trainerqualifizierung in der Region massiv versuchen zu verstärken über verschiedene Maßnahmen. Können wir gerne drüber sprechen, weil das ist wirklich ein Hebel.
Ja.
Und das Zweite ist, dass wir uns auch bei der Wettbewerbsumstellung jetzt im Sommer, die für diese Saison kam, ich weiß nicht, ob du da im Thema bist, zum Sommer 2024 gab es ja in ganz Deutschland die Umsetzung der Kinderfußball-Wettbewerbsreform, die schon seit Jahren vom DFB vorbereitet wurde. Jetzt wurde es umgesetzt. Da haben wir uns beispielsweise auch in den letzten 1-2 Jahren extrem hintergeklemmt, dass unsere Kreise, mit denen wir hier zusammenarbeiten an unserem Standort, wirklich auch bei dieser Umsetzung dabei sind und dass das nicht verschleppt wird.
Vielleicht kannst du ganz kurz für die Zuhörer mal sagen, was da die Schwerpunkte sind. Also was hat sich jetzt konkret verändert, vielleicht in Stichpunkten? Ja.
Ja. Also ganz konkret hat sich verändert, dass wir jetzt in der G- und F-Jugend im Kern 3-3 spielen, gegenüber 7-7, dass keine Kinder mehr zu Hause bleiben. Das heißt, alle Kinder spielen. Es werden einfach so viele Spielfelder aufgebaut, wie Kinder da sind. Wir haben in der F-Jugend neben dem 3-3 noch das 4-4 mit eingeführt. Das bedeutet, dass mit einem zentralen Tor gespielt wird. Das kann höhenreduziert sein. Das kann auch ein Stecktor, sogenanntes Stecktor sein, das kleiner ist, damit beides geschult wird. Einmal die Spielintelligenz auf 4 Tore und das Entscheidungsverhalten. Und zum Zweiten natürlich auch das Spiel auf ein zentrales Tor, der Torabschluss, der ab der F-Jugend auf jeden Fall dazukommt. In der G-Jugend wird nur auf 4 Tore gespielt. Und ja, vor allem war uns halt wichtig bei der ganzen Geschichte, dass Kinder nicht mehr zu Hause gelassen werden, beziehungsweise da hinfahren und auf der Ersatzbank sitzen. Weil dafür fängt kein Kind mit Fußball an. Und das ist einfach das falsche Alter, um Kinder auf die Ersatzbank zu setzen, wenn sie ihre größten Entwicklungszeiträume haben. Das ist kontraproduktiv. Und das wurde geändert. Jetzt ist der nächste Schritt, dass auch bei der E-Jugend, also bei den 10- und 11-Jährigen, auf das 5 gegen 5 umgestellt wird. Da sind wir jetzt noch in einer Übergangsphase. Einige Kreise haben das schon, so wie es auch vorgestellt wurde, gemacht. Ein paar haben noch eine Sondergenehmigung jetzt für ein Jahr, dass sie noch ein 7 gegen 7 in der E-Jugend anbieten. Im Endeffekt geht es darum, alle Kinder sollen spielen, kein Kind bleibt zu Hause. Der Hannes Wolf hat das auch vorgestellt, kann man sich auch angucken bei YouTube.
Verlinke ich in den Shownotes, dass es dann jeder auch nochmal angucken kann. Ja,
ja, perfekt. Da gibt es eine ganze Reihe von guten Videos. Sich damit mal auseinanderzusetzen, ist wirklich hilfreich. Also alle Kinder spielen, kein Kind bleibt zu Hause. Dann jedes Kind bekommt die maximal mögliche Anzahl an Ballaktionen und Dauer an Spielzeit. Das ist das zweite Grundprinzip, was dadurch jetzt erfüllt wird. Und das dritte Grundprinzip ist, die Wettbewerbe müssen auf dem möglichst gleichen Leistungslevel stattfinden. Und das schaffst du halt dadurch, dass wenn du viele Spielfelder aufbaust und mit Auf- und Abstieg spielst, dann wird ja alle 7 Minuten gewinnst du oder verlierst du. Mhm. Und die Stärkeren sortieren sich dann oben ein und die Schwächeren sortieren sich unten ein. Das heißt, du kriegst dann automatisch Spiele auf Augenhöhe, die dich motivieren. Ne? Du weißt das ja aus deiner eigenen Erfahrung auch, wenn du gespielt hast und du verlierst 15-0 oder du gewinnst 15-0, das sind die Spiele, die dir gar nichts bringen in deiner Entwicklung. Ja. Und wir wollen halt Spiele, die 5-3 ausgehen, 4-4, 3-2, 1-0, davon möglichst viele, weil genau in diesem Bereich liegt ja das Wachstum und die Entwicklung der Kinder, wo sie sich wirklich strecken müssen und wo aber die Latte auch nicht zu hoch liegt.
Wenn ich da ganz kurz einhaken darf, das habe ich mich immer gefragt. Ich war früher in der Jugendmannschaft und wir waren eher eine gute Mannschaft und es gab Mannschaften, die haben jedes Spiel 15-0 verloren oder halt. Dann habe ich immer gefragt, was ist so der Antrieb? Also was feiern die dann, wenn sie ein Tor schießen? Zurückbringen habe ich, aber die sind trotzdem dran geblieben, fand ich auch überraschend. Vielleicht haben die auch Kompetenzen dadurch erlernt, vielleicht mit Niederlagen anders umzugehen. Aber fand ich sehr spannend. Du hast jetzt viele der neuen Reformpunkte angesprochen. Was würdest du dir allgemein noch im Kinder- und Jugendfußball wünschen? Also gäbe es noch Punkte, wo du sagst, okay, hier muss verstärkt dran gearbeitet werden, um vielleicht noch besser zu werden? Und bist du auch pro dieser Veränderung? Also waren das auch Themen, die dich jetzt schon in die letzten Jahre irgendwie begleitet haben? Oder sagst du, okay, ich hätte da vielleicht Dinge anders angegangen?
Ja, also die erste Frage war, dass du gefragt hast.
Die erste Frage, ob du quasi Sachen jetzt noch ändern würdest, also ob du.
Ach so, ja, genau. Also man hat jetzt ja praktisch, also erstmal ist jetzt der nächste wichtige Schritt, damit beantworte ich eigentlich auch schon die zweite Frage, dass man jetzt auch in der E-Jugend konsequent das Twin Game, also Twin Game heißt, du baust statt einem Spielfeld auch 2 Spielfelder auf. Mhm. Ne, damit wieder alle spielen können, weil wenn du nur einmal 5 gegen 5 statt einmal 7 gegen 7 aufbaust, können ja 2 Kinder weniger spielen.
Ja.
Macht keinen Sinn. Deswegen musst du ein 2. Spielfeld aufbauen, damit alle Kinder spielen können. Ne, wenn du eine E-Jugend hast mit von mir aus 12 Kindern und du baust 2-mal ein 5 gegen 5 Spielfeld auf, können ja zukünftig dann 10 Kinder von dir spielen, statt nur 7. Und was das Entscheidende ist, sie kommen alle, jeder einzelne davon kommt viel häufiger an den Ball. Und hat dadurch ja bessere Entwicklungsmöglichkeiten und auch eine höhere Chance auf Erfolgserlebnisse, was dich ja zur Weiterentwicklung bringt wieder. Mhm. Also du hörst schon raus, ich bin ein starker Befürworter davon. Ich glaube, dass das ein besseres System ist, kein perfektes System, aber ein besseres System als das, was wir vorher gemacht haben, die letzten 50 Jahre. Mhm. Ich bin ja selber auch in dem alten System groß geworden, habe trotzdem überlebt. Du auch,
ja,
du auch.
Irgendwie.
Es war auch in Ordnung. Alles hat seine Zeit, aber jetzt wissen wir einfach zu viel darüber. Und das ist ja auch alles wissenschaftlich belegt. Es gibt Vergleiche von der Deutschen Sporthochschule Köln oder auch von der Friedrich-Alexander-Universität Nürnberg-Erlangen, wo der Matthias Lochmann, der Professor Lochmann, viel mit seinen Studenten auch dazu geforscht hat, dass du einfach viel mehr Ballaktionen für den einzelnen Spieler hast. Ist ja auch, also ist ja auch eigentlich logisch, wenn du 3 gegen 3 spielst statt 7 gegen 7, dass dann jeder Einzelne häufiger den Ball hat, das ist Mathematik.
Ja.
Das ist eigentlich nicht so überraschend, aber dass das einen positiven Einfluss auch auf deine Entwicklung hat, ist ja eigentlich auch klar. Und so Dinge liegen ja eigentlich auf der Hand.
Kommt aber auch nur zum Tragen, wenn das, was du auch schon gesagt hast, wenn es natürlich auch umgesetzt wird, dass du gegen gleich starke Mannschaften spielst. Weil wenn ich jetzt 3 Schwächere gegen 3 Gute habe, sehen die genauso wenig den Ball wie davor wahrscheinlich.
Deswegen habe ich dir auch eben genau die 3 Grundprinzipien genannt.
Ja.
Die habe ich mal für mich aufgeschrieben. Warum? Eben, weil das ist ja wichtig, dass man jetzt auch den Menschen erklärt, warum ist es denn besser?
Ja.
Nicht einfach nur sagen, das ist besser, macht das, sondern um die Leute mitzunehmen, müssen wir ja Sinn stiften und ihnen das erklären, warum ist das eine besser als das andere und warum macht es Sinn, dass du da mithilfst, dass wir es zukünftig so organisieren und nicht mehr wie vorher.
Mhm.
Und wir merken auch, dass wenn wir das Leuten vernünftig erklären und uns mit denen mal hinsetzen, das hatten wir jetzt ja mit den Kreisvertretern hier in unserer Region auch, ganz viele Gespräche, Diskussionen und im Endeffekt konnten wir dann auch feststellen, am Ende schreien trotzdem nicht alle Hurra,
ja.
aber du kannst durch diese Argumentationslinie schon viele mitnehmen, Leute, die dann logisch denken können und die sagen, die wirklich auch offen sind für neue Dinge, für möglicherweise auch bessere Dinge, sich da zu öffnen, merkst du, die kriegst du dann auch damit. Und ja, für die Kinder ist das ein Entwicklungsbooster. Und den brauchen wir auch, gerade wenn wir halt sagen wollen, wir wollen zukünftig in der Spitze wieder stärker werden in Deutschland und wollen auch in Richtung Erwachsenenbereich dann viel mehr Topspieler wieder entwickeln. Weil, ja, woher soll das sonst kommen, wenn die Kinder sich nicht bewegen oder zu wenig Ballkontakte haben? Das ist ja genau das, was eben auch auf älterem Level dann analysiert wurde, dass diese Basics halt fehlen.
Glaubst du, dass dadurch, also ich stelle mir das jetzt gerade nur vor, also prinzipiell, die haben mehr Ballaktionen, entwickeln sich dann besser. Glaubst du, dass es im Umkehrschluss aber auch bedeutet, dass mehr den Sprung dann schaffen? Weil prinzipiell gibt es ja dann auch mehr bessere Fußballer.
Ja, glaube ich.
Glaubst du?
Ja, glaube, dass das dazu führt, dass wir in der Breite besser werden.
Mhm.
Das ist auch ganz wichtig. Das hat Professor Lochmann auch gesagt, da muss ich ihn zitieren, dass es kein System rein für den breiten Fußball, sondern das ist vor allem auch Leistungsentwicklung für unser ganzes Fußballsystem. Im Endeffekt tun wir das ja, um Leistung gerade zu optimieren und das in der ganzen Breite. Also es ist beides. Es ist ein System für die Breite, das die Breite besser macht,
ja.
Aber es wird auch die Spitze besser machen, weil auch die Spitze, also du, wenn du mit deiner Mannschaft immer 15-0 gewonnen hast, hättest dann ja andere Gegner bekommen, die dich mehr fordern.
Mhm.
Und dadurch wärst du ja besser geworden und hättest früher ein besseres Level erreicht, statt gegenüber, wenn du unterfordert bist und nur über eine ganz geringe Latte springen musst. Das kennen wir ja aus jedem anderen Bereich des Lebens auch. Wenn die Latte so hoch liegt, dass wir uns anstrengen müssen, um sie zu erreichen, aber sie auch nicht zu hoch liegt, das ist ja der perfekte Bereich, um zu lernen und um sich zu verbessern. Und deswegen glaube ich, das ist zwar erstmal noch weit weg dann in dem Moment, dass wir über Spitzenfußball reden, aber trotzdem kommst du ja viel häufiger in 1-gegen-1-Situationen, was ja immer wieder das Punkt ist, was dann am Ende Qualität ausmacht im oberen Bereich, ob du eine 1-gegen-1-Situation defensiv oder offensiv lösen kannst oder nicht, oder ob du überfordert bist, wenn du 1-gegen-2 auf einmal stehst, alleine mit dem Ball, hast du noch eine Lösung oder hast du keine.
Mhm.
Alles das lernst du halt in den kleinen Spielformen und wenn du das dann gegen gute Gegner auf deinem Level lernst, ist es für die richtig Guten gut und auch für die, die einfach nur kicken wollen, für die ist es auch gut.
Glaubst du, dass durch die Veränderung auch Dinge auf der Strecke bleiben? Ich habe jetzt gerade nur so ein bisschen überlegt, jetzt genau dieses, ich gewinne 15-0 und man lernt da ja auch was. Also wie geht man mit sowas um, wie geht man mit dem Gegner um etc. Solche Sachen kommen ja dann weniger vor. Glaubst du, dass auch andere Sachen zum Beispiel auf der Strecke dann dadurch bleiben oder siehst du nur Positives? Also um das mal, ich bin jetzt überhaupt nicht dagegen, weil ich frage aber gerne mal so, weil ich das ganze Konzept verstehen möchte. Ja.
Ich würde eine Gegenfrage stellen, was lernst du, wenn du 15-0 gewinnst?
Ja, vielleicht wie ich mit einem Gegner umgehe, der gerade eine hohe Niederlage empfangen hat. Bin ich demütig, zelebriere ich das? Ich glaube schon, dass man da auch Werte mitkriegt oder ich sehe auch, wie es den anderen dann vielleicht geht. Wenn ich jetzt jede Woche 15-0 gewinne, ist natürlich was anderes. Aber wenn es mal vorkommt, denke ich schon, dass man da auch einiges mitnehmen kann.
Ja, es ist ja auch nicht so, dass du in dem neuen System, in Anführungszeichen, nur knappe Ergebnisse haben wirst. Ich glaube, der Umgang mit Sieg und Niederlage ist immer wichtig fürs ganze Leben. Auch soziale Kompetenzen auszubilden, ist ja auch ein ganz wesentlicher Bestandteil. Da haben wir ja noch gar nicht drüber gesprochen, aber zum Beispiel, wenn ich jetzt Trainer bin oder verantwortlich bin für eine Mannschaft und da werden, sage ich mal, Schwächere ausgelacht oder werden irgendwie gemobbt, sage ich mal. Es ist dann ja eine Form davon beispielsweise. Dann ist es natürlich für mich auch ein ganz wichtiger Punkt, sowas mit den Kindern oder den Jugendlichen zu besprechen, wie wir damit umgehen. Ne? Also das ist dann aber, steht jetzt schon fast wieder auf einem anderen Blatt für mich. Aber die Learnings, die ich bei einem 15-0 habe, wären für mich nicht so wertvoll wie alles das, was wir gewinnen. Deswegen habe ich ja auch vorhin gesagt, ist für mich ein besseres System und ein gutes, also erstmal ein besseres System als das, was wir bisher machen. Mhm. Und wir gewinnen mehr, als dass wir verlieren.
Ja.
Von daher, vielleicht beantwortet das die Frage auf jeden Fall. Ich sehe nicht so, dass wir da so viel verlieren, wenn wir nicht mehr 15-0 gewinnen, sondern knapper spielen. Und die anderen Werte sind mir trotzdem wichtig, dass wir die vermitteln. Vielleicht an anderer Stelle. Oder mal, wenn wir mal nur 5-0 gewonnen haben und es noch am Anfang eines Festivals gerade noch nicht so gut ausgeglichen war. Ne? Dann würde ich mir trotzdem Fair Play wünschen.
Ja.
Das ist übrigens auch noch ein Punkt, weil du gefragt hast, was, wenn ich mir was wünschen könnte oder was mir fehlt, auch im Kinder- und Jugendfußball, dann ist es oftmals das vorbildliche Verhalten der Erwachsenen, eine Mannschaft zu führen und egal, ob man jetzt verliert oder gewinnt, bei sich zu bleiben und ich sag mal, fair zu bleiben, guter Gewinner zu sein und guter Verlierer zu sein, dass man den Kindern ein gutes Vorbild ist und sich selber auch etwas zurücknimmt, etwas mehr die Kinder in den Vordergrund stellt und den Sport mehr in den Vordergrund stellt, statt sich dann zusätzlich da zu profilieren beispielsweise.
Bin ich 100% bei dir. Ich war vor 2 Wochen, glaube ich, auch wieder bei einem Jugendturnier, E-Jugend, habe bei einem Freund zugeguckt, dessen Tochter hat damit gespielt und die Eltern wieder unterirdisch. Das ist auch schon, also wirklich unterirdisch, rein da rein, machen, tun und du denkst, okay, die Kinder wollen ja eigentlich nur Fußball spielen. Ist auch so ein Punkt, was mich so persönlich ein bisschen abschreckt, immer noch vom Jugendfußball. Ich arbeite aktuell eher mit Erwachsenen. Siehst du da auch Veränderungen schon in den letzten Jahren von dem Verhalten, von dem allem, was um den Platz herum passiert und siehst du da eher eine positive Entwicklung oder eher eine negative Entwicklung?
Ja, ist ja immer relativ, ne? Mhm. Sowas. Und ich habe es jetzt ja auch nicht gemessen. Ich habe jetzt keine Studie dazu gemacht.
Ja.
Ich weiß nur, dass vielen Stellen der DFB oder auch es gibt auch ein paar andere Initiativen, die so in Richtung Fairplay-Gedanke gehen. Da ist sicherlich ganz, ganz viel noch möglich, was man da verbessern kann. Ich sehe aber doch auch, dass wenn wir, also wir haben, ich habe ja vorhin von unseren Trainern, die in die Region gehen, gesprochen. Wir nennen die Kinderfußballentwickler. Davon haben wir 4 Stück. Wenn die jetzt hier beispielsweise Turniere ausrichten, auch bei uns beim VfL und mal unsere Partnervereine hier zusammenholen, dann haben wir ja das gleiche Thema. Aber wir sehen halt eine unheimlich super Entwicklung, weil sie so intensiv mit den Trainern in den Vereinen halt arbeiten, dass viel mehr schon verstanden wurde, worauf es eigentlich ankommt. Und natürlich hast du Ausreißer, wo du dich auch drüber ärgerst, weil wir es ja schon 1000 Mal angesprochen haben, das, wie wir uns das vorstellen. Aber es, ich sag mal, steter Tropfen höhlt den Stein, da muss man dranbleiben. Das sind alles Menschen. Ist auch okay, dass wenn Menschen sich damit vorher nicht so beschäftigt haben und sich nicht wissen, was das ausmacht, dann ist es ja auch in Ordnung. Aber wir müssen immer wieder neu auf sie zugehen. Gerade im Kinderfußball kommen ja auch immer wieder neue Eltern, neue Trainer ins System, weil einfach immer neue Kinder anfangen, weil die Jahrgänge hochgeschoben werden. Und es ist immer wieder ein neuer Prozess, daran zu gehen, wo wir nicht müde werden, das natürlich mit den Menschen zu besprechen und zu erarbeiten. Man sieht also durchaus eine Lernbereitschaft bei vielen, nicht bei allen. Und da kann man auch super Fortschritte machen, wenn man das gezielt angeht. Ich würde immer empfehlen, um vielleicht auch dem einen oder anderen Hörer, der vielleicht mit einer Kindermannschaft betreut oder in dem Bereich tätig ist, gerade direkt zu Beginn der Saison, wenn ihr anfangt, gleich mal als erstes sowas zu thematisieren mit den Eltern, auch die Unterstützung der Eltern sich einzuholen, weil da ist ja unheimlich viel zu tun, auch rund um so eine Mannschaft.
Ja.
Aber dass man gleich von vornherein auch Spielregeln klar macht. Wenn die Spielregeln mal nicht eingehalten werden, man auch darauf eingeht und das nicht einfach geschehen lässt. Und ich finde immer, eine positive Begleitung von außen ist völlig in Ordnung. Ja. Man darf auch anfeuern, man darf motivieren, aber man sollte dem Trainer das Coaching überlassen, sollte da nicht zu sehr eingreifen und dem Trainer da vorgreifen, sondern dann lieber mal etwas zurückhalten. Ich sag mal, den Trainer eher unterstützen, dass man da versucht, ein Team zu sein. Liegt aber natürlich auch am Trainer, wie ich das moderiere und frühzeitig die Eltern auch zu dem Thema abhole und schon mal vor gleich meine Erwartungshaltung für die Saison formuliere, weil dann werden auch weniger dagegen verstoßen, weil sie die Regeln kennen. Mhm. Und trotzdem wird jemand verstoßen, dann einfach nochmal drauf eingehen und ja, dann wird man wahrscheinlich 90% schon mal verbessern können.
Das stimmt, ja. Ja, es ist ja keine Option aufzugeben. Mir ist es da nur aufgefallen, habe gedacht, wow, das ist echt, da gibt es noch viel Arbeit zu tun an der einen oder anderen Stelle und ich glaube, dass ihr das dann bei euch auch ganz klar seht. Ich würde einen kleinen Cut machen und dich nochmal was anderes fragen, auch in Bezug auf den Jugendfußball. Ich hatte auch mit Sebastian Stahl drüber geredet. Er ist ja ganz ein großer Befürworter davon, dass es sehr individuell gearbeitet wird. Wie siehst du das? Jetzt vor allem auch, ihr seid quasi der Start von so einem NLZ. Die Entwicklung von Jugendspielern auch im Zusammenhang mit den Trainern, ich sehe das nicht kritisch, aber ich verstehe, es geht immer noch sehr viel darum, dass Vereine gewinnen und erfolgreich sind. Wie kann gewährleistet werden, dass wirklich auch individuell nach den Spielern geguckt wird, dass sie sich am besten entwickeln und nicht nur, dass man die bestmöglichen Ziele, Ergebnisse erzielt? Wie ist es bei euch vielleicht noch im jüngeren Bereich? Gibt es da irgendwelche Schwerpunkte, auf die ihr Wert legt? Weil ich verstehe es auch aus Trainersicht. Natürlich will ich auch irgendwo erfolgreich sein, da ich so oft den nächsten Schritt machen kann. Es wird oft bewertet, ist man erfolgreich gewesen als Trainer, ist man Meister geworden, hat man das und das gewonnen. Und oft geht dabei, glaube ich, schon auch der ein oder andere Spieler verloren.
Ja, also ist was du ansprichst, ja immer ein aufgeladenes Thema, Entwicklung und Ergebnis in Einklang zu bringen. Ich würde immer versuchen, das Ergebnis und die Handlungs- oder Verhaltensebene voneinander zu trennen, weil das Ergebnis kannst du ein Stück weit nicht beeinflussen. Passiert so, wie es passiert, aber die Handlung kannst du beeinflussen. Also das, was du tagtäglich im Training machst und wie du dein Coaching-Verhalten wählst, das sind alles Dinge, die wir mit unseren Trainern beeinflussen können. Und ob wir dann am Ende gewinnen oder nicht, natürlich wollen wir immer gewinnen, das würden wir auch nie anders sagen. Immer dann, wenn wir auf den Platz gehen, wollen wir gewinnen, das hat jedes Kind schon von Anfang an in sich drin und das ist die Grundlage des Fußballspiels. Ja. Das wollen wir auch keinem abgewöhnen. Wir wollen nur den Weg dahin und mehr uns auf den Weg dahin kümmern. Also, und da habe ich ja eben schon mal ein paar Sachen anklingen lassen. Für uns ist halt wichtig, wie sieht unser Training aus? Das können wir beeinflussen. Wie sieht unser Coaching-Verhalten aus? Das können wir auch beeinflussen. Das ist aber alles die Verhaltensebene und die Sachebene. Du hast mich ja gefragt, wie wir Kleingruppentraining oder Individualisierung sehen bei uns. Ja, Kleingruppentraining. Wir sind Kleingruppentraining. Also wir machen Kleingruppentraining, weil wenn wir 3-gegen-3 spielen, ist das eine Kleingruppe. Das ist die Basis unseres Trainings und unseres Wettbewerbs, wo wir erstmal anfangen. Auch bei unseren U10 und U11 Talentteams wirst du bei uns immer ein Mehrfelderprinzip sehen. Das heißt, wenn von mir aus 20 Kinder bei der U11 im Training sind, wir haben da einen etwas größeren Kader gerade gewählt, weil ich auch gesagt habe, wir wollen mehr Kinder länger begleiten. Ja. Und da haben wir sehr viele talentierte Kinder in der Region. Warum sollen wir dann welche nicht mit dazu nehmen, wenn sie die Chance haben, irgendwie weiterzukommen? Ja, dann bauen wir halt 2 oder 3 Felder auf. Wir haben 4 Trainer, die bei unserem Talentteam-Training auf dem Platz sind. Theoretisch können wir das bis auf 4, 5, 6 Kinder pro Gruppe runterbrechen und dann wirklich darauf eingehen. Natürlich ist es immer je nach Themenschwerpunkt, was wir machen wollen, kann das dann variieren. Aber ich denke mal, so eine Gruppe zwischen 6 bis 8 Kindern ist ja schon sehr individuell. Und wenn wir uns jetzt beispielsweise um das Thema 1-gegen-1 offensiv oder Formen mit schnellem Umschalten und so weiter kümmern, dann haben wir ja wieder genau dieses Grundprinzip der häufigen Wiederholungen im spielähnlichen oder spielnahen Kontext. Und genau das wollen wir ja möglichst häufig haben. Ne? Das, was ich vorhin schon mal beim Spiel auch angedeutet habe, wollen wir auch im Training haben. Mhm. Das heißt, hohe Wiederholungszahlen, aber nicht Wiederholungszahlen ohne Gegner, sondern natürlich immer in diesem spielnahen Kontext. Das ist so ein ganz wichtiger Grundsatz bei uns. Und da, dadurch entsteht ja eine Intensität. Wir glauben halt, dass diese Intensität, die Wiederholungen und der Spaß dabei halt ganz, ganz wichtig ist in diesem Bereich, damit wir A, eine Entwicklung schnell herbeiführen und B, die Kinder auch gerne zu uns kommen und Freude beim Fußball behalten. Wenn die zu uns kommen würden und hätten keine Lust oder nach Hause gehen und sagen, oh, das war aber heute wieder langweilig, dann hätten wir komplett was falsch gemacht. Weil wir wollen ja, wie ich vorhin schon sagte, bei denen das Feuer entfachen, dass sie Bock haben, mehr zu machen. Deswegen halten wir es bewusst auch gering, dass wir so im Talentteam nur einmal die Woche zu uns holen, dass sie dieses Feuer auch behalten und aber immer wieder einen Impuls bei uns bekommen und den Rest dann bei sich im Verein. Ja, und Kleingruppe, also deswegen kleine Spielformen, komplex, aber nicht kompliziert, hohe Intensität und spielnahes Training, viele Wiederholungen und viele Wettbewerbe vor allem auch, das extrem motivierend ist.
Mhm. Der VfL Wolfsburg ist natürlich auch im Frauenfußball ein ganz großer Vorreiter. Wie sieht bei euch die Förderung von Mädchen aus? Es gibt ja aktuell immer noch kein NLZ in Deutschland für Mädchen. Seid ihr da dran oder glaubst du, das wird in, also jetzt auch unabhängig, kannst du auch mal für den ganzen deutschen Fußball sprechen, glaubst du, da passiert auch noch mehr und wie sieht da die Förderung von Mädchen aus?
Ja, also erstmal ist natürlich für uns ganz wichtig, der Mädchenfußball. Wir haben auch ein U11-Talentteam für Mädchen, komplett nur für Mädchen. Die trainieren auch einmal die Woche. Dort werden auch aus der ganzen Region ambitionierte, talentierte Mädchen zusammengeholt. Wir haben viele Schul-AGs, auch rein für Mädchen. Das heißt, ich bin immer ein Verfechter davon, nicht nur beim Frauenfußball, wenn wir über Entwicklung von Frauenfußball sprechen, zu sagen, ja, die Profis brauchen mehr Geld oder wir brauchen mehr Sponsoring oder alles nur oben. Ich glaube, davon wird es halt unten nicht besser.
Ja.
Und deswegen haben wir halt gesagt, das Nachhaltigste, was wir doch machen können, ist doch, wenn wir in die Schulen gehen und wirklich dafür sorgen, dass sich Mädchen schon von vornherein mehr für den Fußball interessieren, für den Ball an sich interessieren erstmal. Das hat ja zum Teil noch gar nichts mit Fußball zu tun, was wir da machen, sondern erstmal mit dem Ball, Ballsport übergreifend, Interesse für Sport und Ballsport entwickeln. Und dann kommen wir darüber hin zum Fußball. Und wenn wir es da schaffen, jedes Jahr, ich sag mal, 100 neue Mädchen für den Fußball zu gewinnen, ist das natürlich ein Riesenbrett.
Ja.
Und wenn eine dann davon später gut wird, ist es noch besser von denen, die wir neu reingeholt haben, die sich sonst vielleicht nicht für Fußball interessiert hätte. Also kurzum würde ich sagen, es hat bei uns einen sehr hohen Stellenwert. Ich bin aber immer noch dafür der Verfechter, dass man versuchen sollte, erstmal die Grundbasis zu erhöhen. Also sprich die Selektionsbasis, also umso mehr Mädchen Fußball spielen, desto besser wird, glaube ich, auch der Fußball. Allein schon durch die Anzahl der Kids, die spielen. Mhm. Wenn man sie dann noch gut trainiert und gut entwickelt über die Jahre, dann ist es natürlich umso besser. Und weil ich jetzt ja aus dem Team Kinderfußball komme, ist natürlich diese Stufe für mich so wichtig, dass wir dafür sorgen, dass sie sich für Fußball entscheiden. An der Stelle findet das ja statt in der Grundschule. Da wählen ja viele Kinder ihre Sportart und in der Schule können wir eben alle erreichen. Deswegen sag ich, Entwicklung Frauenfußball, ja, auf jeden Fall, super. Passiert ja auch schon, gerade hier an dem Standort, total. Jetzt hatten wir gerade das Highlight-Spiel hier am letzten Wochenende in der Volkswagen Arena. Wir hatten teilweise schon über 20.000 Zuschauer hier bei den Highlight-Spielen in der Arena, was natürlich erstmal mega ist. Trotzdem, glaube ich, müssen wir uns immer darüber Gedanken machen, woher kommt der Nachschub und wie können wir noch mehr Nachschub erzeugen? Und das kommt mir oft bei den Diskussionen, auch die so im TV geführt haben, ein bisschen zu kurz, dass man doch vielleicht auch aktiv nochmal als Deutscher Fußballbund oder als Fußballinstitution da sich noch etwas mehr darum kümmern kann, wie das denn gelingen soll, dass es mehr werden auch. Und dadurch dann auch die Qualität erhöht wird. Weil wenn du dir USA anguckst, jetzt kann man Deutschland nicht mit USA vergleichen, aber das ist halt ganz normal, dass die Mädchen Fußball spielen, total anerkannt. Und es spielen auch in der Summe viel mehr Mädchen Fußball, auch prozentual. Ne? Nicht, nicht weil die
Meistens nur
USA.
bis zu einem gewissen Alter halt, aber prinzipiell halt viel
Ja,
mehr,
genau.
ja.
Aber aus dieser Grundbasis entscheiden sich dann ja wahrscheinlich die, die dann eine Perspektive haben. Ne? Hast du dann eine breitere Spitze auch.
Ja.
Und gut, die sind jetzt nicht so schlecht in der in dem Frauenbereich. Von daher glaube ich, kann man von sowas schon auch ein paar Erkenntnisse mitnehmen und ja, vielleicht sich darauf nochmal konzentrieren. Ich weiß, dass der DFB auch da in die Richtung was macht. Ich glaube auch im Zuge der Frauen Großturniere. Ich glaube, da gibt es so eine Kampagne in Richtung der Bewerbung für die nächsten großen Turniere. Ja, aber bin ich jetzt auch aktuell kein Experte, aber das ist so meine Grundhaltung, wo ich sage, darüber sollten wir auch nachdenken. Und wie gesagt, diesen Weg gehen wir da eben.
Ich habe noch eine abschließende Frage. Die Zeit rennt. Ich könnte mit dir ewig reden, weil mir macht es Spaß. Ich finde es echt total interessant, was da alles geht. Dorfvereine, ja, im Amateurbereich haben immer mehr Probleme, junge Spieler zu finden, Jugendspieler. Ihr werbt dafür, dass sich Jugendliche bewegen, dass sie Fußball spielen. Habt ihr das Gefühl, auch jetzt als so ein großer Verein wie der VfL Wolfsburg, habt ihr auch das Gefühl, dass es rückläufig ist bei euch in der Umgebung oder habt ihr das Gefühl, okay, es gibt noch genug und es wollen auch genug talentierte Fußballer bei uns Fußball spielen?
Also wir haben kein Problem damit, dass Kinder mit Fußball anfangen. Das ist, glaube ich, auf Rekordniveau im Moment, auch hier in der Region, auch durch unsere Initiativen unter anderem mit den verschiedenen Vereinen, mit denen wir hier zusammenarbeiten. Wir haben immer mehr dafür gesorgt, dass Eltern eingespannt werden, um weitere Mannschaften zu eröffnen, gerade im Kinderbereich. Wir haben Platzkapazitäten neu aufgeteilt mit den Vereinen zusammen. Es muss nicht eine Mannschaft auf einem Platz alleine trainieren, sondern man kann das durchaus aufteilen. Ja, also da wurde viel gemacht, um noch mehr Kindern da Platz zu bieten. Gerade dieses Fußball für alle, ne, ist so ein Thema, was ich vorhin auch meinte. Alle sollen spielen können. Da sind wir auf jeden Fall weitergekommen. Da haben wir kein Problem aktuell. Das ist toll, vor allem bei den Jungs. Bei den Mädchen könnten es noch mehr sein, die mit Fußball anfangen. Und dann, worauf ich hinaus möchte, ist vor allem das Thema Richtung DEC-Jugend. Da waren wir vorhin auch so ein bisschen stehen geblieben bei dem Thema, was kann zukünftig noch besser werden, dass wir diese Wettbewerbsreform auch hochziehen für die D-Jugend. Also erstmal jetzt in der E-Jugend komplett umsetzen. Dann auch in der D-Jugend, auch im Twin-Game-Modus, mit 2x7 gegen 7 auf einem Feld zu spielen. Weil das hat ja den Hintergrund, dass du sonst diesen Dropout hast, dass Kinder, also du hast von mir aus 30, 40 Kinder, die in deiner E-Jugend noch spielen, was ja toll wäre, wenn das so zukünftig so ist. Wenn wir es schaffen, über ein tolles Training, tolle Trainerqualifizierung die Kinder zu halten. Und dann eben, das Problem kommt eher in Richtung Pubertät, DC, B-Jugend. Da hast du dann auf einmal viel weniger Spieler noch im Verein. Und dann, dazwischen passiert ja irgendwas. Und ich glaube, dieser Bereich ist eher im Moment noch unsere Problemzone, wenn wir jetzt auf Breitenfußball gucken, dass es dann heißt, ja gut, ich bin nicht gut genug, diese Leistungsschiene, ganz krasse Leistungsschiene fällt für mich raus, dann höre ich halt ganz auf durch diese. Ja, durch entweder eine Enttäuschung oder dass einfach das auch im Verein nicht mehr so angeboten wird oder die Wettbewerbe nicht mehr so passen, das Training nicht cool ist, keinen Spaß macht. Ich glaube, da muss man ran, damit das Fußballsystem sozusagen dann auch nach dem Kinderbereich, wo wir gerade, glaube ich, extrem viel machen und auch schon weit sind, dass das Fußballsystem dann weiterhin gesund wächst, sodass du auch Menschen findest, die sich später wieder im Verein ehrenamtlich engagieren, so wie wir, die dann bis zum Herrenbereich durchspielen, dass das wieder noch viel mehr werden. Und ich glaube, da muss man eben auch ran, genauso wie man es beim Kinderbereich auch gemacht hat, zu schauen, was sind denn die Faktoren, warum ist denn der Dropout da? Warum hören denn so viele dann auf einmal, wo es aufs Großfeld geht? Oder dass welche aufhören, ist mir klar. Also in der Pubertät verändern sich einfach viele Dinge, auch Interessen. Dass es ein paar weniger werden, ist ja auch okay. Aber dass es so viel weniger werden, das glaube ich, muss nicht sein, wenn wir da auch dann zukünftig mehr drauf kommen. Aber es wächst eben jetzt von unten nach oben hoch. Ich glaube auch, dass ich habe einen guten Draht zu Hannes Wolf. Der hat unheimlich viele Ideen von dem Bereich, was man deutschlandweit machen könnte. Und ich kann auch nur, wie gesagt, alle Hörer dazu aufrufen, da mitzumachen, sich die Ideen anzuhören und ja, Teil dieser Bewegung zu werden, weil ich glaube, sie tut dem deutschen Fußball gut. Und jeder kann da halt auch selbstwirksam was für die Gesamtentwicklung leisten. Und wenn es nur an einem Verein ist, ist es doch für die Gesamtheit trotzdem wichtig.
Was für schöne abschließende Worte aus der Volkswagen Arena. Jetzt darf ich nichts falsch sagen, sonst kriege ich ja noch Ärger. Kann mich erstmal ganz herzlich bei dir bedanken, Johannes. Ich könnte wirklich Stunden mit dir darüber quatschen, weil ich finde es auch ein sehr, sehr interessantes Thema und auch ein total wichtiges Thema, wenn ich einfach an meine Jugend zurückdenke, wie viel mir der Fußball gegeben hat und wie viel Spaß mir das bereitet hat. Ich glaube, 90% meiner Freunde sind über den Fußball gekommen und Fußball kann wirklich mehr als nur ein Sport sein. Deswegen kann ich da auch alle Zuhörer nur animieren, mitzumachen und auch ja zu schauen, wo man unterstützen kann, auch im Ehrenamt vielleicht. Und in diesem Sinne kann ich einfach nur Danke sagen, Johannes, für die gute Stunde, die wir jetzt schon miteinander gesprochen haben. Gibt es noch irgendwas, was du als allerletztes hier sagen möchtest? Du hattest ja auch viele Punkte und wir konnten gar nicht alles besprechen, aber ja, es war trotzdem sehr, sehr interessant schon.
Ja, erstmal auch vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit. Ich hoffe, es waren ein paar Punkte dabei, die man mitnehmen kann. Wenn man noch weiterführende Fragen hat, dann kann man sich gerne auch bei uns melden, beim Team Kinderfußball vom VfL Wolfsburg. Wir sind sehr offen und wollen auch wirklich, dass sich der Kinder- und Jugendfußball in Deutschland positiv entwickelt. Von daher biete ich einfach an, dass wir unter der E-Mail-Adresse kinderfußball@vfl-wolfsburg.de, Kinderfußball mit Doppel-S, man gerne eine E-Mail schreiben kann, um mit uns in Kontakt zu treten, auch mit unseren Kinderfußballentwicklern, wenn man sich auch dafür das Thema interessiert oder vielleicht Fragen hat oder ich etwas jetzt in der Kürze der Zeit nicht ausreichend beantwortet habe, dann gerne. Wir haben auch eine WhatsApp-Community auf WhatsApp, logischerweise. Da kann man auch eintreten und bekommt dort auch Sachen mit, kann auch direkt mit uns in Kontakt treten. Da ist eine Turnierbörse drin im Kinderfußball. Da kommen immer wieder neue Inhalte rein. Viele Querverweise auch auf Podcasts und Bücher, Videos etc. Von daher auch sehr spannend, wenn man sich da interessiert. Und ja, wir organisieren jährlich einen großen Kinderfußballkongress im AOK-Stadion hier in der Spielstätte unserer Frauen und U19. Da waren dieses Jahr fast 700 Teilnehmer und die Teilnahme ist auch kostenlos. Das heißt, wer da Lust hat für nächstes Jahr, aktuell kann man sich noch nicht anmelden, aber sobald die Anmeldung freigeschaltet ist, würde man das auch über die Community erfahren.
Kann ich nur empfehlen, ich bin auch bei der Community und den Kongress, den schaue ich mir auch gerne mal an. Also kann ich auch nochmal jedem empfehlen, auch einfach mal nur hinzugehen zu dem Stadion, sich alles, das ganze Umfeld anzuschauen. Es ist schon sehr, sehr beeindruckend, was da beim VfL Wolfsburg geht. Seid ja auch immer erfolgreich in der Jugend, also haben auch tolle Jugendmannschaften. Nochmal vielen, vielen Dank, dass du uns einen Einblick gegeben hast. Ich verlinke auch die Sachen, die du jetzt gerade gesagt hast, nochmal in den Shownotes. Da gibt es dann die E-Mail-Adresse und den Zugang zur Community. Und wenn ihr Fragen habt, gerne einfach ja auch an mich schreiben. Ich kann sie auch weiterleiten, beziehungsweise ihr habt auch die E-Mail. In diesem Sinne sind wir ja dann schon fast am Ende. Und ja, ich wünsche allen noch einen schönen Tag und bedanke mich fürs Zuhören. Und nochmal ein großes Dankeschön an Johannes Meyer vom VfL Wolfsburg.
Danke, Marc. Mach's gut. Ja. Vielen Dank.
Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao.